Ja, wir haben in den Sommerferien eine Predigtreihe, in der wir den ganzen ersten Thessalonicher Brief behandeln wollen. Jeden Sonntag ein Kapitel und so ein Kapitel ist schon eine ordentliche Portion. Und von daher gibt es auch heute ordentlich viel Text. Und die Kapitelaufteilungen sind gar nicht ursprünglich in diesen Briefen gewesen, sondern die sind später dazugekommen. Und so kommt es, dass wir am letzten Sonntag am Ende des vierten Kapitels davon hörten, dass es unter den Christen eine große Verunsicherung gab, weil die nämlich dachten, wir werden alle nicht sterben, bevor Jesus wiederkommt. Und dann stellte sich heraus, die Leute starben und Jesus kam gar nicht so schnell wieder, wie sie gedacht hatten. Und da war die erste Frage, wie geht man eigentlich mit der Situation um? Und gibt es dann überhaupt sowas wie eine Auferstehung der Toten oder so? Oder ist es so, dass die, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, haben Glück gehabt und die schon tot sind, haben Pech gehabt? Und nachdem in dem Teil vom vierten Kapitel, den es letzten Sonntag gab, Paulus erklärt hat, dass es für alle Menschen vollkommen egal ist, wann sie denn nun sterben, ob sie nun sterben früh oder spät, ob sie vielleicht noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, dass im Grunde genommen das egal ist, weil letzten Endes ist es so, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise vor Jesus stehen werden, unabhängig davon, wann der Todeszeitpunkt bei uns eingetreffen ist oder ob wir sozusagen live dazugeschaltet waren. Und nachdem im vierten Kapitel Paulus also diese Grundfrage geklärt hat und gesagt hat, jetzt habt keine Angst, macht euch nicht in die Hose, das wird stattfinden. Nur diese ersten Vorstellungen, die wir hatten, die haben sich anscheinend nicht erfüllt, die waren nicht richtig. Stellt sich natürlich dann die Frage, ja, wenn Jesus jetzt nicht zu unseren Lebzeiten oder in den nächsten paar Monaten kommt, wann wird er denn dann überhaupt kommen? Und da steigt jetzt das fünfte Kapitel an. Und da möchte ich jetzt den Teil des Textes vom fünften Kapitel vorlesen, der zu tun hat von dem Leben nach dem Tod. Nun, zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben. Denn ihr wisst es selbst ganz genau. Der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir dann auch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut, baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt. Es ging ein bisschen durch die Medien durch. Die Bundesregierung oder so, Katastrophen haben, keine Ahnung, irgendjemand, der was zu sagen hat oder denkt, er hat was zu sagen, hat gesagt, wir sollten uns auf Katastrophen vorbereiten und sollen Vorräte haben. Habt ihr das schon gemacht? Habt ihr Vorräte? Was ist, wenn jetzt eine Woche der Strom ausfällt und die Läden nicht mehr funktionieren und die Banken nicht mehr gehen? Seid ihr darauf vorbereitet? Ich weiß nicht, wenn man das so liest, dann denkt man, ist die Welt so unsicher oder so. Aber es ist so, wir haben hier in Deutschland so in den letzten Wochen und Monaten haben wir schon das Gefühl gekriegt, man weiß ja doch gar nicht so genau, wie das alles so kommen wird und was da alles noch kommt. Und manchmal, wenn man so die Nachrichten hört, dann kann man sich so fühlen, wie es in diesem Satz heißt, gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Und nach langer Zeit habe ich persönlich tatsächlich dieses Gefühl, dass man wirklich für jeden Tag, den wir in Frieden und Sicherheit leben, dankbar sein kann. Und Gott dafür danken kann, dass wir in Frieden leben. Über viele Jahre habe ich gedacht, naja, es ist halt Frieden, nur in ein paar Ecken der Welt, wo die Leute einfach zu dumm sind, da wollen sie keinen Frieden halten. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir Menschen doch gar nicht so sehr an dem Frieden festhalten und dass zu viele Menschen glauben, ohne Frieden könnte man doch vorwärts kommen und könnte man deutlich mehr gewinnen. Wie gehen wir mit diesem Wissen um, was Paulus hier sagt? Wir wissen nicht genau, wann der Tag Gottes kommt, wann wir sozusagen vor die Gegenwart Gottes treten, und wir sollten aber bereit sein. Paulus gibt da ein Beispiel, in dem er sagt, es ist im Grunde genommen so wie bei einem Dieb. Es ist im Grunde genommen so wie jemand, der bereit sein soll, das entsprechende Richtige zu tun im richtigen Moment. Wir sollen nüchtern und wachsam sein. Das ist jetzt, finde ich, ein Bild, nüchtern und wachsam sein, das klingt nicht wirklich nach Spaß. Also Spaß ist anders, das ist nicht nüchtern und wachsam sein. Und immer nüchtern und wachsam sein, das sind im Grunde genommen Spielverderber oder Preußen, weiß nicht, so preußische Lebensvorstellung ist doch so nüchtern, wachsam, rational, nicht zu viele Gefühle, immer kontrolliert sein, ganz genau überlegen und wenn mal was nicht so richtig funktioniert oder wehtut, dann Zähne zusammenbeißen, sich nichts anmerken lassen und einfach durch. Das ist jetzt kein schönes Predigtthema, nüchtern und wachsam. Ich habe dann Folgendes überlegt, auch wenn es nicht nach Spaß klingt, wissen wir doch alle eigentlich im Leben, dass wir ohne Nüchternheit und Wachsamkeit nichts gebacken kriegen. Also zum Beispiel, geh einfach mal durch die Freiburger Innenstadt an einem Samstag, wenn ganz viele Leute da sind, und geh nicht einfach nur durch die Innenstadt, sondern schreibe gleichzeitig eine SMS oder check mal, was bei Facebook ist. Ich bin mir sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn zwei Leute oder drei Leute aufeinander zugehen, die gerade mal kurz ihren Status checken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie ineinander laufen, größer ist, als wenn sie tatsächlich gucken würden, was um sie herum passiert. Das Ganze wird noch verbessert, wenn die auch noch Kopfhörer aufhaben. Also meine Lieblingsleute, von denen ich beim Fahrradfahren, wenn ich mal Fahrrad fahre, geschnitten werde, sind Leute, die gerade das Handy in der Hand haben, eine SMS tippen und dicke Kopfhörer auf dem Kopf haben. Und wenn die dir dann die Vorfahrt nehmen und du schreist dir dann noch sowas entgegen, was normalerweise gepiept wird, hören die das noch nicht mal. Weil die ja voll in ihrem Leben sind und gar nicht mitgekriegt haben, dass sie dich geschnitten haben. Also es ist doch so, wenn wir eine Sache zu Ende führen wollen, die noch nicht mehr außergewöhnlich kompliziert ist, sondern nur so rudimentäre Ansprüche an unsere Aufmerksamkeit stellt, ist es doch so, dass wir die Dinge nur dann sinnvoll hinkriegen, wenn wir wachsam und nüchtern sind und gucken, was am Ende bei rauskommen soll. Ob das durch die Innenstadt gehen ist, ob das Fahrradfahren ist, und bei komplizierteren Sachen ist es auch so. Und das ist eigentlich nur das, was Paulus uns sagen möchte. Wenn ihr als Christen in dieser Welt leben wollt und wenn ihr das auch bewusst wahrnehmen wollt, dass euer Leben ein Ende hat und dass wir irgendwann vor Gott stehen werden, dann dröhnt euch nicht zu, sondern nehmt das wahr und nehmt euer Leben realistisch wahr. Und übernehmt Verantwortung. Und das könnt ihr für euer Leben nur dann tun, wenn ihr nüchtern und wachsam seid. Das heißt, wenn ihr guckt, wo will ich eigentlich hin? Was liegt da alles vor mir? Wenn ihr die Strecke im Blick habt und wenn ihr euch darauf konzentriert, was ihr wirklich tut. Also seht es mal nicht so als preußische Spielverderberei, sondern seht es mal einfach nur als Dinge kann man nur dann gut gebacken kriegen, wenn man sich ihnen auch widmet und sich konzentriert. Das ermuntert uns Paulus, sollen wir mit unserem Leben als Ganzes tun im Angesicht der Gegenwart Gottes. Das Zweite ist, Paulus ergibt uns zwei Dinge zur Hilfe. Und das sind zwei Dinge, die er aus dem militärischen Kontext nimmt, nämlich den Brustpanzer und den Helm. Er sagt, Glaube und Liebe als Brustpanzer. Und der Brustpanzer, was soll er schon machen? Der schützt die Brust. Und in der Brust befinden sich die lebenswichtigen Organe, insbesondere das Herz. Und das Herz ist der Sitz der Entscheidungen. Und wenn Paulus also sagt, Glaube und Liebe als Brustpanzer, dann sagt er damit, Euer Herz, eure Entscheidungen, das, was ihr in eurem Leben tut, das soll geprägt sein von dem Glauben an Gott, dem Vertrauen auf das Handeln Gottes und von der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das ist der Brustpanzer. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr geschützt vor schlechten Handlungen. Wenn ihr in dem Vertrauen auf Gott und mit der Liebe zu Gott und den Menschen handelt, dann tut ihr gute Dinge und seid ihr bewahrt, sozusagen Schlechtes zu tun. Und dann sagt er noch, ihr sollt als zweites auch noch aufsetzen den Helm. Hoffnung auf Rettung als Helm. Und ich meine, ja, Fahrradfahrer haben ja hoffentlich alle einen Helm auf. Habt ihr immer alle den Helm auf? Ne, daran, wir müssen gar nicht ins Militärische gehen. Heute wissen wir, man kann als Mensch im Grunde genommen gar nicht Fahrrad fahren, wenn man nicht einen Helm auf hat. Zu meiner Jugend war das anders, aber heutzutage ist das so. Und der Helm schützt den Kopf und in dem Kopf ist das Denken, hoffe ich. Und wenn Paulus also sagt, Hoffnung auf Rettung als Helm, dann sagt Paulus, euer Denken soll davon beschützt sein und davon geprägt sein, auf Hoffnung auf Rettung. Grübelt also nicht darüber nach, oh nein, wie wird das alles? Oh, es wird immer schlimmer, oh, mein Leben geht den Bach runter. Es geht alles kaputt, ist alles vorbei, ich mache mir nur noch Sorgen. Und ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wahrscheinlich alle aus dieser Gemeinde nehmen. Nur bei mir wird er sagen, Moment, du nicht oder so. Also wir können in unserem Denken ja wirklich unter Umständen kaputt gehen durch die Sorgen, durch das Grübeln. Wir können uns blockieren und wir können tatsächlich auch wirklich zu schlechten Entscheidungen kommen. Und deswegen sagt Paulus, schützt euren Kopf, also euer Denken, mit der Hoffnung auf die Rettung. Darauf, dass nicht ihr die Sache reißen müsst. Die Rettung kommt ja von außen. Du rettest dich nicht selber. Eine Rettung ist etwas, was dir gegeben wird, mit dir gemacht wird. Die Hoffnung auf die Rettung bedeutet, und wenn du in die noch so verfahrenste Situation kommst, setz dir diesen Helm auf, Gott wird mich retten, Gott wird bei mir sein. Okay, das ist zu dem ersten Teil. Das sind meiner Meinung nach die drei Dinge, die Paulus uns nahelegt, wenn wir darüber nachdenken, dass wir endlich sind, dass wir sterben werden, dass er einerseits sagt, geht einfach nüchtern und wachsam durch euer Leben, damit ihr euer Leben in guter Weise führen könnt und um sozusagen auch gute Entscheidungen treffen zu können, bewahrt euer Herz, indem es von Vertrauen zu Gott, von Glaube und Liebe getragen wird und bewahrt eure Gedanken, indem ihr nicht in depressive Gedanken abgleitet, sondern indem ihr sagt, auch in schwierigen Situationen wird Gott bei mir sein und mich retten. Der zweite Teil des fünften Kapitels des Thessalonicher Briefes, der auch so das Ende des ganzen Briefes ist, da gibt Paulus so ganz allgemeine Anweisungen oder Tipps für das Gemeindeleben oder für das Leben als Christ. Und das sind eigentlich keine Anweisungen, die genau für diese Gemeinde in Thessaloniki und genau in die Lebenssituation dieser Gemeinde hineinsprechen, sondern die eigentlich in allen Gemeinden zu allen Zeiten eine sinnvolle Sache sind. Und wir haben uns überlegt, wie könnte man den zweiten Teil euch ein bisschen näher bringen. Und wie wir uns das überlegt haben, das erzählt jetzt der Sebastian.
Ja, ich lese erstmal die Verse. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen, die im Auftrag des Herrn für euch sorgen und euch zur Vernunft bringen. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei. Helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind. Und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus. Missachtet die prophetischen Weisungen nicht, prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Ja, viele gute Ratschläge und Ralf hat es schon gesagt, es geht, glaube ich, auch für uns heute noch ganz viel davon, was wir auch für uns heute daraus mitnehmen können. Wir haben den Text gemeinsam angeschaut und wir haben 6 Hauptthemen gefunden, die wir euch gerne jetzt kurz nochmal darstellen wollen. Als ersten Punkt haben wir die ersten 2 Verse. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen, die im Auftrag des Herrn für euch sorgen und euch zur Vernunft bringen. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden untereinander. Ja, jetzt kann man überlegen, wie war denn die Thessalonicher Gemeinde damals so im Vergleich zu heute? Ich denke, das war eher nicht so ganz groß organisierte Gruppe. Es gab keinen großen Überbau. Hauptamtliche gab es, glaube ich, damals auch noch nicht wirklich in den meisten Gemeinden. Es gab keine klare Struktur, keine gewählte Gemeindeleitung. Es gab manchmal nachher Gemeindeleiter, die dann die Verantwortung übertragen bekommen haben. Aber es war wohl eher so eine selbstorganisierende Gruppe. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Gruppe war. Bestimmt viele von euch. Und ich glaube, das Ganze funktioniert nur, wenn es Menschen gibt, die sagen, uns ist es wichtig, dass hier in der Gruppe was passiert, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und die auch bereit sind, ein bisschen was reinzugeben. Die nicht sagen, naja, ich komme halt und lass mal die anderen machen, sondern ich bin auch bereit dafür, für die gute Stimmung, einen Kuchen zu backen oder auch mal was zu sagen. Und manchmal sind diese Menschen auch Spaßbremsen, weil sie sagen, Moment, wir treffen uns doch nicht hier nur, um jetzt Gaudi zu machen, sondern wir treffen uns ja auch, weil wir gemeinsam ein Ziel haben. Und sie geben viel hinein. Wie ist das heute bei uns in der Gemeinde? Ich denke, wir leben in einer kirchlich organisierten Gesellschaft, christlichen Gemeinschaft. Da haben wir natürlich Hauptamtliche, die kriegen Geld dafür, die müssen ja leisten, also dafür zahlen wir sie ja. Ich glaube, in unserer Gemeinde sind es 3. Und das hat natürlich die Gefahr, dass wir alle in eine Konsumhaltung gehen, dass wir sagen, ja, der Ralf wird das schon richten oder der Norbert organisiert das schon. Ach ja, und Kindergottesdienst, dafür haben wir ja die Kati und klappt das schon. Ich glaube, die Haltung, die Paulus hier anspricht, gilt auch noch für uns heute. Selbst wenn es Personen gibt, die dafür Geld kriegen, sollen wir ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe begegnen und nicht fordernd. Und genauso haben wir auch ganz viele Ehrenamtliche, die ohne die es hier nicht gehen kann. Und da wirklich auch Ermutigung, denke ich, in diesen Versen, sie zu, ihnen mit Achtung zu begegnen und Liebe und auch wertschätzend.
Ja, der zweite Gedanke spricht nochmal aus der Zeit heraus, dass alle die Naherwartungen hatten, sagt, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei, helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind und habt Geduld mit allen. Die geregelte Arbeit aufgegeben haben, sind die, die sich gesagt haben, warum soll ich noch arbeiten gehen, wenn nächste Woche Jesus kommt? Ich lasse mich ausbezahlen und gut ist und mehr muss ich nicht tun. Die ängstlich sind, das sind wahrscheinlich die, die sich sagen, oh nein, oh nein, oh nein, wenn Jesus wiederkommt, wie wird das alles so sein? Werde ich auf der richtigen Seite stehen? Und ich habe gehört, das soll echt schlimm sein. Und die unsicher sind, das war in der damaligen Zeit wahrscheinlich die, die sagten, ja, wenn Jesus jetzt doch nicht kommt, kann das andere ja auch alles gar nicht wahr sein. Und Paulus sagt, steht diesen Leuten bei. Und ich glaube, in jeder Gemeinde gibt es Menschen, die ein bisschen komplizierter sind. Das sind ungefähr so 99%. Und wir sind alle mal irgendwann ein bisschen komplizierter. Manchmal sind Leute ein bisschen öfter kompliziert, manchmal sind Leute ein bisschen seltener kompliziert. Manchmal nehmen wir gar nicht wahr, dass Leute kompliziert sind, weil sie zufälligerweise so ticken wie wir. Und dann denken wir, ja, Mensch, die sind gut drauf. Aber wir alle müssen leben mit Leuten, von denen wir merken, das ist ein bisschen komplizierter mit denen. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und Paulus sagt, habt Geduld mit allen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem gegenseitigen Umgang miteinander. Besonders dann, wenn Leute wirklich mal durch eine schwierige Phase durchgehen und nicht so reagieren oder reagieren können, wie es für sie wünschenswert wäre und wie wir es vielleicht angemessen halten, dass wir Geduld miteinander haben und mit allen. Dass wir sehen, wir brauchen einander und wir leben auch dafür, uns gegenseitig zu helfen.
Weiter steht hier, Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Eigentlich erstmal ganz klar, nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich glaube, das sollte uns als Christen ja klar sein. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, hier steht, achtet darauf. Also nicht nur ich begegnet übe nicht Rache und ich vergelte nicht, sondern dass wir auch miteinander achten sollen. Jetzt nicht im Sinne von, oh du Böser, du machst da Rache, tust Rache, vergilst Böses mit Bösen, aber dass wir auch eine Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber haben, unseren Mitchristen. Und bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Einander in der Gemeinde ist ja, glaube ich, schon eine Herausforderung hoch drei. Wenn ich so die 200 Leute anschaue, die hier häufig in den Gottesdienst kommen, viele kenne ich noch nicht mal, wie kann ich ihnen Gutes tun? Aber auch noch allen anderen. Also das Gute tun nicht nur begrenzen auf den geschützten Rahmen in unserer Gemeinde oder in unserem Hauskreis, unserer Familie, sondern auch nach außen hin.
Der vierte Gedanke, freut euch immer zu, betet unablässig. Dankt Gott für alles, das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Manchmal höre ich Auslegungen davon, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer und jederzeit beten. Steht ja auch, betet unablässig. Und dann kommt mir das so vor wie ein 24-Stunden-7-Tage-die-Woche-Wettbewerb. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich damit gemeint ist. Vielleicht, und ich bin ein schlechter Beter oder so, keine Ahnung. Was ich deutlich machen möchte an diesem Satz, ich glaube, es geht darum, dass das eine Lebenseinstellung wird. Wenn gerade etwas unseren Händen entgleitet und wir denken, das klappt nicht, dann fangen wir schnell und gerne an zu beten. Aber das ist nicht eigentlich der Sinn des Betens, dass dann in der Situation, wo irgendwas nicht richtig funktioniert, dass wir dann anfangen zu beten, sondern dass Beten ein Teil unseres Lebens ist, so wie ich hoffe, dass auch Zähneputze und Unterwäsche wechseln ein regelmäßiger Teil unseres Lebens ist, zu unserer Lebenshygiene gehört. Und genauso sollte das Beten zu Gott und das Danken gegenüber Gott sollte einfach eine Lebenseinstellung sein. Und das ist etwas, was wir zu jeder Zeit lernen können und wo wir immer wieder dran erinnert werden müssen.
Dann heißt es weiter, löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus, missachtet die prophetischen Weisungen nicht, prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Ja, die Flamme des Heiligen Geistes kann uns vielleicht etwas fremd vorkommen. Heiliger Geist ist ja erstmal der Teil Gottes, von dem immer berichtet wird, dass er an uns und zwischen uns wirkt. Also der Teil Gottes, den wir auch im Alltag immer wieder erfahren können, in Leitung, in Gedanken oder auch tatsächlich in konkreten Haltungen. Jetzt steht da auslöschen. Kann man den Heiligen Geist auslöschen? Kann man Gott auslöschen? Ich glaube nicht, aber ich glaube, man kann seine Offenheit für Gottes Handeln und Gottes Reden in unserem Alltag verlieren. Also, was er hier meint, meiner Meinung nach, ist, seid offen für Gottes Wirken, Gottes Reden, auch im Alltag, und schließt das nicht aus. Sagt nicht, ich bin ja eh allein und Gott hat ja hier ja eh nichts zu sagen. Dann missachtet die prophetischen Weisungen nicht. Prophetische Weisungen, das waren damals in den Gemeinden, dass ja nicht nur ein Pfarrer irgendwas gesagt hat, sondern viele Menschen dann Eindrücke gegeben haben oder gesagt haben, oh, ich glaube, Gott sagt uns jetzt als Gemeinde, wir sollen mal ganz viel darauf uns richten. Und gibt es heute ja in manchen Gemeinden auch noch. Und dem soll man auch offen gegenüberstehen, aber prüft alles und behaltet nur das Gute. Also nicht alles von dem, dass jemand sagt, dass es von Gott sei, ist auch tatsächlich von ihm. Aber das Gute dürfen wir gerne behalten davon.
Und der sechste Gedanke, haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Manchmal erlebe ich, dass das so ausgelegt wird, dass man irgendwie sich magisch infizieren kann an irgendwelchen bösen Sachen oder so. So würde ich das gar nicht sehen. Aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, wer sich in Gefahr begibt, kann auch darin umkommen. Und es gibt die unterschiedlichsten Situationen, in denen wir Dingen nahe kommen können, die wir eigentlich nicht wollen oder von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind. Und man kann mit dem Gedanken spielen, ja, es wäre doch schön, wenn ich das tun würde und ich gucke mir das mal an, aber ich tue es nicht. Und das ist manchmal eine typische Strategie, wie man dem Bösen zu nahe kommt. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in Situationen, wo wir merken, da sind wir empfänglich für Handlungen, die nicht gut sind oder so, dass wir versuchen, da einen großen Bogen drum zu machen. Und dass wir da einfach wachsam sind. Nicht, weil es irgendwie das Böse um uns herum wabert oder so, sondern einfach nur, um uns nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Und wenn ich Geld sparen muss, mache ich zum Beispiel einen großen Bogen um Saturn und Mediamarkt. Das ist einfach so. Das ist einfach besser. Und ich habe irgendwie in den Sommerferien ein geiles Auto gesehen, wo ich gedacht habe, boah, das wird mir gefallen, das finde ich richtig stark. Und dann habe ich überlegt, ob ich nicht einfach mal zu so einem Autohändler gehen soll, mal Probe fahren und so tue, als wenn ich die Kohle hätte oder so. Aber die Kohle habe ich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich ist das albern, weil ich habe die Kohle nicht. Und das macht mir doch nur die Zähne lang und macht mich unzufriedener mit dem, was ich habe. Warum soll ich mich sozusagen in die Situation hineinbegeben, wo ich das noch mehr füttere, dass ich ja gerne das neue, tollere Auto haben will. Und deswegen habe ich es dann nicht gemacht oder so. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also haltet euch einfach vom Bösen fern, wobei ich hier neue Autos hier nicht böse nennen will. Aber ihr wisst selber, was für Schwachpunkte ihr habt und wo euch schnell Fehler passieren, wo ihr schnell ungeschickte Sachen macht. Und haltet euch einfach von Situationen fern, wo solche Sachen besonders attraktiv erscheinen oder besonders gute Gelegenheiten gibt.